Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Man hat im Wahlkampf gesagt, die größte Sorge ist der Dritte Weltkrieg und die Verhinderung des Dritten Weltkriegs unsere größte Aufgabe. Dass die USA eben nicht mehr so dominieren wie früher. Trump hat da eine Taktik, aber diese Taktik hat Hintergründe. Also er will fundamental was Neues.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin hier in Köln im Büro von Professor Dr. Max Otte. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, er ist Ökonom, er ist Unternehmer, Bestsellerautor, und zwar er hat 14 Bestseller. Er ist Philanthrop, er ist einer der bekanntesten Kapitalmarktexperten, und was ich so schätze, er kennt nicht nur den deutschen Markt, er kennt auch den internationalen Markt sehr gut. Er hat eine zweite Staatsbürgerschaft, glaube ich, in den USA. Von daher wird das ein super spannendes Gespräch für alle von euch, die die letzten Tage verfolgt haben, wie es rund ging an den Börsen. Das gab ja ganz besondere Gründe dafür. Ich sage jetzt mal Handelskrieg als Stichwort. Und da wollen wir mal direkt einsteigen in dem Thema. Wir hatten die volatilsten Tage, glaube ich, seit Covid. Sie sind ja als eigener Fondsbesitzer und Fondsmanager natürlich ganz nah dran am Geschehen und kriegen das hautnah mit.
Also für unsere 6 Fonds ist das letztlich nicht so wichtig. Also es passiert jetzt viel. Es ist eine große Aufregung im Markt. Wir kommen sicherlich gleich dann auf die Ursachen.
Ja.
Wir machen so gut wie nichts. Wir halten uns zurück, weil wir die ganze Zeit schon relativ vorsichtig waren. Wir haben Gold in den Fonds, wir haben Liquidität, haben auch die letzten 2-3 Jahre eine gewisse Underperformance in Kauf genommen, um dann zuschlagen zu können. Aber da sind wir noch lange nicht. Die Märkte waren überbewertet. Sie waren objektiv etwas zu teuer. Man weiß aber nie, wann das dann sich korrigiert. Im Moment sieht es so aus. Es wird auch noch nicht das Ende gewesen sein. Wir kommen in so eine turbulente Phase. Wir sitzen ruhig da und warten, bis die richtigen Schnäppchen kommen.
Silber galt lange Zeit als der langweilige kleine Bruder des Golds. Das stimmt aber so nicht. Silber hat eine wachsende Nachfrage in der ganzen Welt, vor allem aus der Hightech-Industrie, und wird zunehmend für Investments interessant. Im Vergleich zu Gold ist Silber aktuell sehr günstig bewertet. Im April 2025 haben wir ein Gold-Silber-Verhältnis von 100 gesehen. Das ist ein historisch niedriger Bewertungsstand für Silber. Das heißt, Sie können jetzt sehr günstig einsteigen in das Edelmetall und sich auf zukünftige Gewinnsprünge freuen. Wenn Sie einfach und sicher in Silber investieren wollen, das an einem der besten Finanzstandorte der Welt, nämlich Liechtenstein, verwahrt wird, dann könnte der PI Physical Silver Fund für Sie sehr interessant sein. Auf www.privatinvestor-silberfonds.de finden Sie alle Informationen zu dem neuartigen Fondsprodukt, zu der Anlagelösung, mit der Sie Silber für eine geringe Gebühr von 1,2% pro Jahr ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag investieren können. Informieren Sie sich jetzt www.privatinvestor-silberfonds.de. Auf gute Investments.
Sie sind ja ein großer Warren Buffett-Fan, habe ich gesehen, sind ja auch immer bei den Hauptversammlungen dabei. Und Regel Nummer 1, kein Geld verlieren. Regel Nummer 2, vergiss niemals Regel Nummer 1 oder so ähnlich war der Spruch, glaube ich.
Ja, aber das ist Phil Town, also kein Geld verlieren, aber Volatilität aushalten.
Ja.
Buffett, Munger hat mal gesagt, also die Berkshire ist in ihrem Investmentleben 3-mal um 50% eingebrochen. Das hat sie überhaupt nicht gestört, weil sie wussten, sie haben ein fundamental unterbewertetes, gutes Unternehmen. Wenn die Börse mal runtergeht, solange man gute Unternehmen hat. Und das andere ist, was eben Manga auch gesagt hat, richtig viel Geld verdienen, richtig reich wird man, wenn man 10 Millionen da liegen hat und sie nutzen kann in Zeiten des Ausverkaufs, wenn dann wirklich Panik herrscht.
Da darf aber natürlich nicht zum falschen Zeitpunkt die Bank crashen oder
das ist wahr.
Die Währung, das wäre dann fatal. Herr Professor Otte, die USA führen derzeit wirtschaftliche Konflikte an mehreren Fronten. Das heißt nicht nur gegen China, den Herausforderer des Hegemons, wenn man so will, sondern auch Kanada, auch Mexiko sind hier mit im Gespräch. China trifft es natürlich besonders groß, das verstehen viele noch. Bei Kanada und Mexiko, die schießen teilweise jetzt gegen, hat man gesehen letzte Woche. Da wurde zum Beispiel gleich mal angedroht von Kanadas Seite, dass man die Subventionen für Tesla und Elektroautos streichen wird. Es wurde angedroht, dass man 25% auf die Energiepreise erheben wird, die rübergeliefert werden in die USA, womit teilweise die Stromversorgung New Yorks auch zusammenhängt. Muss man sich da ernste Sorgen machen oder denken Sie, ist das so ein Schachzug von Donald Trump, der relativ bald vom Tisch sein wird? Es kam ja gestern schon etwas abgeschwächt rüber, was ja die Börsen sehr positiv bewertet haben.
Ja, 10% plus ist unglaublich. Das gab es noch nie. Ja. Das zeigt aber auch, dass die amerikanische Börse mittlerweile, ich habe das vor mittlerweile 24 Jahren zur deutschen Börse gesagt, oder als die Börse vor 24 Jahren, von 2000 bis 2003 von 8000 Punkten auf 2000 sank. Mhm. 75% weg. Da musst du ja nachher 300% steigen. Ja. Da habe ich gesagt, das ist die Börse eines Provinzlandes, nicht einer großen Industrienation. Mhm. Wenn eine Börse wie die US-Börse um 10% runter und drauf schwankt an einem Tag, dann ist das auch letztlich kein Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche, auch wenn es jetzt wieder raufgeht. Das zeigt, dass die USA eben nicht mehr so dominieren wie früher. Trump hat da eine Taktik, aber diese Taktik hat Hintergründe. Also er will fundamental was Neues. Er sieht sich in der Tradition von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, 1757 bis 1804. Mhm. Oder auch James William McKinley, dem Präsidenten von 1897 bis 1901. Beide, also Alexander Hamilton hat gesagt, wir wollen ein National System of Manufacturers, also ein nationales System der Produzenten. Ja. Damals dominierte Großbritannien. Es gab in den USA war ein Agrarstaat, ein Agrarland. Mhm. Und wir brauchen Schutzzölle. Mhm. Und McKinley hat das auch nochmal gemacht, um die Jahrhundertwende vom 19. auf 20. Jahrhundert. Mhm. Und damals wurde der Bundeshaushalt zum großen Teil aus Zöllen finanziert. Der war natürlich erheblich kleiner als heute, auch was die Prozente der Wirtschaftsleistung angeht. Und Trump sieht sich in der Tradition von William McKinley, scherzt auch schon mal damit, dass beide, Hamilton und McKinley, nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und sagt, woran liegt das? Aber er sagt, damals ging es uns gut. Mhm. Wir wollen Industrieproduktion zurückholen ins Land. Mhm. USA hat nur noch 19% der Weltindustrieproduktion, noch vor 15 Jahren 27%. Wir wollen das zurückholen. Also einerseits spielt er die harte Verhandlung mit Taktik und auch jetzt mit Aussetzen 90 Tage. Andererseits hat er dieselben Ziele, die er schon am 2. September 1987 ganzseitig in der New York Times angekündigt hat, in ganzseitigen Anzeigen.
Ja, also das sage ich auch die ganze Zeit. Er macht nichts anderes, als was die ganze Zeit angekündigt war. Und jetzt plötzlich sieht man, okay, es ist ernst gemeint. Das heißt, Trump, könnte man sagen, ist eher der Sanierer aus der Wirtschaft kommend, der jetzt Amerika sanieren soll. Amerika ist ja schwer verschuldet, ist ja, obwohl es natürlich der Hegemon ist und die Leitwährung stellt noch immer. Die Frage ist, ob das, wenn wir nachher noch behandeln, ob das immer so bleiben wird oder wie die Gefahr ist, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Aber die Frage, die eigentlich doch dahinter steckt, was hat Trump vor mit den Zöllen? Geht es jetzt mal darum, wirklich nur das Land abzuschotten und zu sagen, okay, wir wollen America first again, im Land einmal alles wieder aufbauen, wollen uns Konkurrenten abhalten? Oder ist es eher so ein verhandlungstaktischer Schachzug, wie manche behaupten, oder die dritte Generation von Experten, die sagt, naja, ist doch ganz klar, der will die Inflation anheizen, damit sozusagen Amerika langsam die Schulden sozusagen erträglich werden, vielleicht die Notenbank gezwungen wird, die Zinsen zu senken oder was auch immer dann der Hintergrund sein.
Trump ist kein Ökonom und so strategisch denkt er da doch nicht. In manchem denkt er strategisch, er ist Dealmaker, dass er jetzt die Inflation bewusst anheizen will, glaube ich nicht, aber er sagt immer, Fed senkt die Zinsen, also er schaut dann mal auf die Fed und so, dass das dann auch unter Umständen auf die Inflation zurückwirkt. Das sieht er nicht oder will er nicht sehen, weil er auch immer sagt, Low Inflation ist wichtig für ihn. Und das andere beides. Also er will Amerika grundsätzlich neu aufstellen, die Welt neu aufstellen. Ja. Er sagt, wir brauchen auch eine ökonomische NATO, also Amerika auch quasi unangefochtene Dominanz- und Führungsrolle und die anderen zu dienenden Rollen herabgewürdigt in diesem ökonomischen Block dann. Das sieht er und also er will grundsätzlich Industrie zurückholen. Sanierung würde ich das gar nicht nennen, weil sanieren kann man vielleicht den Bundeshaushalt, wenn man da einspart, aber das ist Wiederaufbau. Wenn Sie durch den Rust Belt fahren, wo J.D. Vance herkommt, der Vizepräsident, da sehen Sie riesige Industriebrachen. Detroit, der hat eine Fläche größer als New York und da ist Medianhäuserpreise sind da bei 10.000, 20.000 Dollar, was sie als. Aber nach Detroit werden sie wahrscheinlich doch nicht gehen mit den Immobilienaktivitäten. Brauchen sie eine kleine Privatarmee wahrscheinlich. Ja, ja. Aber das zeigt, es gibt landsprüche Industriestädte, die verwüstet sind und das meint er auch mit America Great Again. Also es bleibt ein Spiel mit beiden Elementen.
Die Frage ist, hat Trump schon verstanden, dass man raus muss aus dieser unipolaren Welt? Hat er das schon akzeptiert, mehr oder weniger? Oder ist er sozusagen der, der auch gemeinsam mit anderen diese neuen Wege öffnet? Oder versucht er noch mit seinen Ideen rund um Panama-Kanal, Grönland und so weiter?
Ja, einerseits versucht er ja und hat das selber gesagt, with Russia and China, I want to get along. Und hat im Wahlkampf gesagt, die größte Sorge ist der Dritte Weltkrieg und die Verhinderung des Dritten Weltkriegs unsere größte Aufgabe. Da bin ich sehr dankbar, dass er das wirklich, auch da ist er von überzeugt, und Elon Musk dasselbe. Der hat es auch unabhängig davon vorher schon gesagt, und das war auch ein Grund neben dem Attentat, warum Musk dann so sich hinter Trump gestellt hat. Also das weiß er, das weiß Trump, aber da sieht er vor allem dann auch, da ist er dann auch sehr hierarchisch, sieht er Russland und China. So, und die Kleinen, die buttert man mal eben unter, die macht man platt. Also Pete Hegseth hat jetzt auf Geheiß des Präsidenten Kriegsschiffe nach Panama entsandt. Der Präsident Panama hat sich schon sehr besorgt um die Souveränität geäußert. We will reclaim Panama, weil der Kanal 78 oder 77 zurückgegeben wurde an Panama von den USA. Und das will man sich zurückholen in irgendeiner Form, keine Ahnung wie. Dann will man sich Grönland einverleiben und Kanada. Und Trump hat gesagt, Canada should be the 51st state. With Russia and China want to get along, but they should never have been an independent state. Also man sieht, einerseits ist er sich bewusst, dass es andere Großmächte gibt. Aber er füllt diese imperiale Rolle. Imperialistisch kann man fast sagen, aber imperial voll aus. Also ein Rohstoffdeal mit der Ukraine, was sind das anderes als Kolonialismus? Oder was jetzt in Panama passiert, wenn BlackRock sich dann die Häfen sichert? Was mit Kanada passiert, das sind ja alles doch sehr brutale Dinge, die gegen internationales Recht gehen. Dasselbe in Gaza. Ja. Also da ist er völlig hemmungslos.
Ja, möglicherweise ist das aber auch abgekartetes Spiel, könnte man ja meinen, weil chinesische Kriegsschiffe kreuzen seit Monaten, machen ihre Manöver immer wieder vor Taiwan, immer wieder heißt es, man will sich das zurückholen. Damals in der Biden-Regierung hat man ja massiv mehr oder weniger gesagt, wir werden Taiwan unterstützen, wir werden das nicht zulassen. Vielleicht ist das ja auch ein Teil so eines weltweiten Deals, der geplant ist, dass man sagt, ich tue dir hier nichts und du machst mir hier nichts und wir holen uns sozusagen wieder das zurück, was wir glauben, dass zu uns gehört oder so.
Also ich glaube, er hat feste Grundüberzeugung, Dritten Weltkrieg verhindern, Make America Great Again, das sollte unser sein und so weiter. Er geht da einfach mal rein und guckt mal, was passiert. Und dann verlässt er sich auf sein Verhandlungsgeschick. Also da ist er, glaube ich, recht mutig und auch recht forsch und probiert einfach mal. Und ich meine, China ist ja der friedliche Herausforderer, das muss man auch sagen. Also die USA haben 13 Kriege geführt, Millionen Tote, insgesamt allein im Irak 1 Million. China hat ja seinen Aufstieg friedlich geschafft. Ob es immer legitim und immer fair war, ist eine andere Frage auf der wirtschaftlichen Seite, aber das sind schon Riesenunterschiede. Und ich meine, es war die Biden-Regierung, die sehr provokant gegenüber China aufgetreten ist. Biden hat ja auch einen 180-Grad-Wende, also nicht wie Annalena Baerbock jetzt die 360-Grad-Wende machen würde, sondern Biden hat 180-Grad sich gewendet. Als Vizepräsident unter Obama war er voll pro China. Hat ja auch über chinesische Lobbyisten ist er reich geworden oder Lobbytätigkeit auch seines Sohnes, auch er selber, das oder hat er viel Geld verdient. Und in seiner eigenen Amtszeit dann ging es voll gegen China. Dann ist die Sprecherin der Demokraten, des Repräsentantenhauses, nach Taiwan geflogen. Eine große Provokation, denn die USA haben die One-China-Policy akzeptiert, um einen Kompromiss mit China zu haben. Das hieß ein Land, zwei Systeme. Und das stellen die USA immer mehr in Frage, nicht China. Also das geht hin und her. Und ich meine, wenn man sich das überlegt, dass die Chinesen einen gewissen Einfluss im südchinesischen Meer haben wollen, ist vielleicht auch ganz verständlich, wenn die Amerikaner von Freiheit der Seefahrt reden, meinen sie Freiheit ihrer Seefahrt, dass sie alles kontrollieren. Das ist genau wie bei den Engländern vorher.
Ja, sehr spannend. Und das hat ja, Trump hat ja auch als einen der Gründe angegeben, dass die Chinesen sich da eben immer mehr stark machen in Panama. Und die haben ja da eine Brücke gebaut und verschiedene andere Dinge, die ihm gar nicht so.
Ja, das ist aber besser, als ein Land platt zu bomben, finde ich.
Finde ich auch. Ja, aber man muss sagen, alles in allem ist trotzdem Trump bisher Friedenspräsident gewesen. Und wir hoffen, dass das weiter so bleibt, weil ich glaube, das, was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, wäre eine Eskalation, die also in noch größeren Kriegen und vor allem mit Atommächten noch mehr eskalieren lassen.
Ich habe ihn dreimal gewählt und ich bin froh, dass es geworden ist. Er war ein besserer Kandidat als Präsident. Also was er jetzt als Präsident macht, ist schon manchmal grenzwertig und da geht auch darüber hinaus. Aber
so er ist ein Dealmaker, vielleicht ist das ein Teil seiner Dealstrategie. Er sagt zwar, ich habe in irgendeinem uralten Buch, was ich damals in meiner Immobilienzeit eigentlich, in den jungen Immobilienjahren mal von ihm gelesen habe, da spricht er eben über Deals und Art of the Deal und solche Sachen. Und obwohl er ja als, wie man bei uns so schön sagt, als Hardliner auch ein bisschen bekannt ist, manchmal schreibt da ganz offen drinnen, also Deal muss auch Win-Win-Situationen schaffen. Ne? Also wir hoffen mal, dass er auch jetzt das nicht vergessen hat in den letzten
Jahren. Ja, aber hat auch andere Dinge gemacht. Also ich glaube auch nicht, dass er ein Stratege ist. Er hat seine festen Überzeugungen. Make America Great Again, ja, reindustrialisieren, dies und jenes. Die hat er sehr, die sind sehr fest und ansonsten geht er sehr taktisch rein.
Ja. Und er hat ein Riesenproblem, weil es, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, was so die Ausgangsbasis war, bevor er überhaupt jetzt Präsident wurde. Also es gab ja einige Prognosen letztes Jahr, dass der öffentliche Schuldenberg der USA bis 2025 um 7,75 Billionen, andere sagen sogar fiskalischer Zuwachs um 15,55 Billionen steigen könnte und schon in einem Basisszenario wachsen die Schulden innerhalb der nächsten zwei Jahre dann irgendwo auf 43,6 Billionen. Er hat dieses Jahr relativ viel, muss Verschuldung geklärt werden, also sowohl zurückgezahlt als jetzt auch neu gemacht werden. Und das ist natürlich auch die Frage, zu welchen Zinskonditionen wird das passieren. Also es muss eigentlich schon im Interesse Trumps sein, die Zinsen eher zu drücken.
Ja, will die drücken, aber man kann ja die Zinsen nicht unbedingt drücken. Also ich meine, die Manipulation der Notenbanken sind ja irgendwo am Ende. Ja. Also es ist ja auch die Illusion, dass man, der Musk macht ja eine tolle Arbeit mit seinem Doge, Department of Government Efficiency hat da sehr viel wirklich Betrug aufgedeckt, USAID als Tarnfirma des CIA und so weiter, wo man wirklich gesehen hat, da sind Zahlungen, die versickern, Zahlungen, die wahrscheinlich auch an bestimmte Politiker der Demokratischen Partei vor allem, aber nicht nur, zurückkommen. Ja. Also man kann da sicherlich einiges einsparen. Also sie wollen über die Haushaltskürzungen, über die Einsparungen kommen. Trump will 700 bis 900 Milliarden über die Zölle einnehmen, was wahrscheinlich so nicht klappen wird. Aber es reicht nicht. Wir sind bei einem Haushalt, wo 5-6% Haushaltsdefizit sind, wo die Zinskosten alleine 3% der Wirtschaftsleistung sind. Wahrscheinlich wird auch in irgendeiner Form ein Reset des Finanzsystems, aber jetzt nicht unbedingt der große Knall, vielleicht Inflation, Schuldenstreichungen, verhandelte Deals, wie auch immer. Aber wir können diese Schulden nicht zurückzahlen. Ich glaube, das ist so hoch gesteckt.
Ja, es muss was passieren. Es hat ja 23, glaube ich, was das erste Mal, dass die größte Position im US-Haushaltsplan dann die Schuldtilgungen, also die Zinszahlungen, waren. Und zweite Position erst die Militäraufwendungen. Also da sieht man schon, dass da einiges sich verändert hat die letzten Jahre. Und das Problem der großen Verschuldung hat ja auch nicht nur die USA. Wir leben ja in einer Welt, die durchwegs verschuldet ist und das natürlich in Covid-Zeiten nochmal exponentiell gestiegen. Das heißt, von daher sprechen ja auch manche davon, dass der Great Reset kommen muss. Nicht so, wie der Herr Schwab sich das denkt vielleicht, aber irgendwas muss ja passieren.
Ja, die Welt ordnet sich neu. Geopolitisch und finanzpolitisch muss sich auch neu ordnen. Und Trump will ja auch unbedingt, dass der Dollar die Leitwährung bleibt. Ja. Und er sagt, alle, die das nicht mehr machen, kriegen Riesenprobleme mit uns. Nur da kommt er zu spät. Die USA ist eben nicht mehr in der Position. Was sie machen kann, ist, sie kann die europäischen Verbündeten an die Kandare nehmen, sozusagen knechten, sodass wir da irgendwo dann quasi uns verpflichten, das zu machen. Sie kann das vielleicht mit Japan machen. Aber ansonsten ist die Welt mittlerweile dann in zwei Zügen und nicht jeder macht das Spiel mit, denn diese Sanktionen, die seitens der USA, die Konfiskation von Vermögen, ob in Syrien, Russland, wo auch immer, die USA gelten global eben nicht mehr als verlässlicher Partner. Das ist aber nicht Trump. Das ist schon die letzten 15, 20 Jahre.
Die Frage ist ja, wie wird Europa in Zukunft ausschauen? Bevor wir uns dann grundsätzlich jetzt mit vielen Veränderungen noch auseinandersetzen, schauen wir uns aber vielleicht auch nochmal an, was wird denn jetzt in dem Ukraine-Krieg passieren? Also Ukraine-Krieg hieß es ja ursprünglich, hat Trump gesagt, wir werden das sehr schnell beendet haben. Sieht ja im Moment jetzt nicht ganz danach aus. Oder glauben Sie, dass da schon im Hintergrund zwischen Putin und ihm gewisse Absprachen getroffen wurden, dass die schon ein Stück weiter sind und uns das noch ein bisschen spannend gestalten, bevor sie damit rausgehen? Oder gibt es da doch noch Dinge, wo Trump sich das wahrscheinlich leichter vorgestellt hat?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also er hat ja immer gesagt, unter ihm hätte dieser Krieg nie begonnen, hätte nie beginnen dürfen. Das ist ein schrecklicher Krieg. Das ist ja auch ein schrecklicher Krieg. Das erinnert ja eher an den Ersten Weltkrieg mit Drohnen als an den Zweiten. Also Stellungskrieg, sehr menschen- und materialintensiv, fürchterlich. Aber Trump hat eben auf einen Waffenstillstand gedrängt und hat gesagt, na gut, wir gehen, der Ukraine geht auch nicht in die NATO, dazu müsste aber die ukrainische Verfassung geändert werden. Das ist ja unter Poroschenko schon in die Verfassung aufgenommen, der NATO-Beitritt. Und er hat sich jetzt gedacht, na ja, dann schlagen wir mal einen Waffenstillstand vor und dann gucken wir weiter. Aber das kann Putin nicht machen. Er ist bei Minsk II betrogen worden. Das war ein Waffenstillstand, der wurde ausgehandelt. Später hat Angela Merkel gesagt, dass man das nur gemacht hat, um Zeit zu gewinnen, die Ukraine aufzurüsten. Putin bzw. Lavrov sagen, wir müssen die Ursachen dieses Krieges beenden. Das sind die Nazis in der Ukraine, die Madeira-Fans, die also einen starken Einfluss haben. Und es ist die Neutralität, die man haben will. Und Neutralität für die Ukraine wäre so schlecht nicht. Ich meine, Österreich ist auch gut damit gefahren, obwohl man es da langsam aufgibt. Es gibt nur noch eine Partei in Österreich, die daran festhält.
Ja, obwohl es Österreich nicht geschadet hat. Ja, ja, eben. Eher gut getan.
Eben, eben.
Ja, sehr spannend. Also da ist einiges im Werden, einiges in der Mache. Und bevor wir jetzt uns gleich dem BRICS-Thema, vielleicht auch dem Europa- und Deutschland-Thema widmen, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was denkt ihr über die Situation? Ist es gut, was Trump macht? Wie wird sich's auf Europa auswirken? Blufft er ein bisschen? Oder gestern gab es ja dann kurzzeitig nochmal an den Börsen die Gegenbewegung, wo Trump so ein bisschen sich zurückgenommen hat und gesagt hat, ja, also und plötzlich 10%, na, war, glaube ich, dann die Gegenattacke. Also dranbleiben, gleich den zweiten Teil anschauen, wenn es euch gefallen hat. Und bitte das Video natürlich teilen mit euren Freunden und Bekannten. Diejenigen, die noch nicht abonniert haben, wäre es jetzt an der Zeit, den Kanal abonnieren. Glocke, damit ihr verständigt seid bei einem nächsten Video. Also gleich ins nächste Video reingehen, das siehst du hier.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.